in dieser kommenden Stunde für Sie da ist, Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Weihnachten im Heiligen Land ist für Pilger eine ganz eigene Erfahrung. Die Straßen Bethlehems und im christlichen Altstadtviertel von Jerusalem sind mit Lichterketten überzogen, vor den Schaufenstern wippen teilweise überdimensionale Weihnachtsmänner im Takt von Jingle Bells und zwischendurch durchschneidet der Ruf des Muezzin das ganze Dudeln und Blinken. In der Geburtskirche in Bethlehem selbst ist ein Kommen und Gehen von Besuchergruppen aus aller Welt, dazwischen Mönche der unterschiedlichsten Konfessionen, die mit klingelnden Weihrauchfässern zur Geburtsgrotte hinuntergleiten und wieder herauf. Wem es gelingt, inmitten all dieser Eindrücke ein wenig still zu werden, der berührt dennoch an den Orten des Geschehens wirklich etwas vom Geheimnis Gottes. Zwischen Jingle Bells und Muezzin, Weihnachten im Heiligen Land, das ist heute unser Thema in der Lebenshilfesendung und wir begrüßen dafür Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, uns zugeschaltet aus dem Heiligen Land, Buchautor und Reiseleiter dort, Experte für biblische Archäologie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, danke. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und liebe Gabi.
Dr. Fleckenstein, wie sieht es dieses Jahr eigentlich zu Weihnachten im Heiligen Land aus? Ich meine, wir erinnern uns, Donald Trump hat Anfang des Monats angekündigt, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen wolle. Seitdem sind ja wieder die Konflikte zwischen Palästinensern und Israelis aufgeflackert. Gibt es derzeit überhaupt Pilgergruppen, die sich zu Weihnachten angemeldet haben?
Ja, es gibt schon Pilgergruppen, die sich angemeldet hatten und die natürlich immer auch mal nachfragen in den Agenturen, können wir kommen? Das kann man wohl sagen, aber die Leute, die sich angemeldet haben für nächstes Jahr, die sind jetzt sehr zurückhaltend und da kann man schon sagen, dieser Boom hat aufgehört, der ja ganz stark war, bis zum 6. Dezember, wie du vorhin gesagt hattest. Es klingelte überall und überall Weihnachtslametta und Weihnachtslichter. Das ging bis zum 6. Dezember. Da zeigten wirklich die Reihen der neonstrahlleuchtenden Weihnachtsdekorationen am Ausgang von Jerusalem den Weg nach Bethlehem, zu jener Stadt, die mit den Menschen guten Willens rechnet. Auf dem Manchester Square, dem Krippenplatz vor der Geburtsbasilika, stand ein überdimensionaler Christbaum im Lichterglanz. Ringsherum gruppierten sich Stände für den traditionellen Weihnachtsmarkt. Und dann gingen plötzlich in Bethlehem die Lichter aus. Die Totenglocken läuteten, nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump der Welt sein explosives Weihnachtsgeschenk überreicht hatte. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel. Und damit setzt er sich über alle Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinweg, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Entrüstung der ganzen Welt, von Berlin bis Tunis, von Riad bis Kairo, von Damaskus bis Beirut. Und gleichzeitig erklärte Trump, er sei immer noch bereit, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Und das klang in den Ohren der Palästinenser wie ein Hohn. Als würde ein Glatzköpfiger sich gleichzeitig einen Lockenkopf wünschen. Als hätte nicht jeder Staat das Recht, seine Hauptstadt selbst zu bestimmen. Warum gelte das nicht auch für Palästina? Man musste kein Prophet sein, um die Folgen vorauszusehen. Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas rief zu einer neuen Intifada gegen Israel auf. Die Folge: Hunderte von Palästinensern lieferten sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten. Demonstranten warfen Steine auf israelische Soldaten, setzten Autoreifen in Brand. Die Armee reagierte mit Tränengas und Hartgummimantelgeschossen. Mindestens 4-5 Menschen wurden getötet, Hunderte verletzt. Die Führer der muslimischen Welt fanden drastischen Worte. Manchmal sprach man von einem Flächenbrand in der ganzen Region. Das ist im Augenblick die Situation hier im Heiligen Land und auch in Bethlehem.
Das sind so Gedanken, die Christen im Heiligen Land sich zu dieser ganzen politischen Entwicklung machen. Warum ist denn diese Entscheidung, vielleicht mal kurz zur Erklärung, diese Jerusalem-Entscheidung von Trump für die Christen im Heiligen Land so eine Katastrophe?
Ja, weil diese Entscheidung Gewalt hervorgerufen hat. Nicht die Muslime, die seit dem 7. Jahrhundert praktisch die Herren des Landes waren, bis zur Staatsgründung, also bis zur englischen Mandatsherrschaft. Und die sagen, Jerusalem ist unsere Hauptstadt. Und da kam es zu diesem Zusammenstößen mit den Israelis und die Christen leiden unter dieser Gewalt. Das ist natürlich diese sogenannte dritte Intifada, die man ausgerufen hat. Es ist, wie man in einen Ameisenhaufen einfach herumstochert und dann wird es unruhig.
Ich meine, es war schon von kirchlicher Seite, auch vom Vatikan, immer befürwortet worden, dass Jerusalem eben außen vor sein sollte, aus der Politik wirklich eine heilige Stadt für alle Religionen.
Das ist genau das Richtige. So sollte es eigentlich sein. Jerusalem, das Herz der Welt, die heilige Stadt für alle Religionen, wo sich alle drei Weltreligionen in Frieden begegnen. Das wäre ja auch möglich. Und die Kirchenoberhäupter von Jerusalem, sie beschworen Trump in einer Last-Minute-Plädoyer, die US-Politik gegen Jerusalem nicht zu ändern. Und sie sagten, weil dies einen nicht wieder gut zu machenden Schaden verursachen würde. Jerusalem, die Stadt Gottes, trage doch die Berufung in sich, eine Stadt des Friedens für uns und für die ganze Welt zu sein. Leider sei in unserem heiligen Land mit Jerusalem heute in Konflikten verstrickt. Und diejenigen, die Jerusalem lieben, seien jedoch von dem Willen beseelt, alles zu tun, damit die Bewohner des Landes und der Stadt in Frieden und Würde leben könnten. Dann führten sie weiter aus, die Gebete aller Gläubigen, der drei Religionen und der zwei Völker, die zu dieser Stadt gehören, wendeten sich zu Gott mit der Bitte um Frieden. Und die Kirchenverantwortlichen seien zuversichtlich, dass Israelis und Palästinenser mit der starken Unterstützung ihrer Freunde durch Verhandlungen auf einen nachhaltigen und gerechten Frieden hinarbeiten könnten, der allen zugute käme. Die heilige Stadt könnte doch von allen geteilt und genossen werden, sobald ein politischer Prozess dazu beiträge, die Herzen der Menschen, die darin lebten, vom Konfliktpotenzial und Zerstörungswillen zu befreien. Weihnachten stehe doch jetzt vor der Tür. Es sei ein Fest des Friedens. Und die Engel hätten am Himmel in Bethlehem gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen guten Willens. Und dann führten sie wörtlich aus, in diesem bevorstehenden Weihnachtsfest bitten wir für Jerusalem, dass diese Stadt nicht seines Friedens beraubt werde. Wir bitten Sie, Herr Präsident, mit uns und den Gesang der Engel zu hören. Als die christlichen Führer von Jerusalem laden wir sie ein, mit uns in der Hoffnung, einen zu einem gerechten, integrativen Frieden, einen Weg für alle Völker einzuschlagen in dieser einzigartigen und heiligen Stadt Jerusalem. Doch dieser Aufruf verlor sich auch im Wind einer aufgeblähten Politik.
Ich meine, das Verrückte, Herr Wettenstein, ist ja, dass auch unter Christen da die Meinungen ja oft sehr weit auseinandergehen zu dieser ganzen Frage. Manche gibt es, die sagen eben, Jerusalem müsse die Hauptstadt von Israel unbedingt werden, weil das eben sozusagen die Heilsgeschichte, ich sage es jetzt mal sehr verkürzt, weiter vorantreibt, weil das das endgültige Kommen des Messias näher bringt. Und aber die katholischen Kirchenführer haben sich dieser Meinung ja nie angeschlossen. Sie haben das die Bibel so nicht gelesen bis jetzt.
Ja, das ist eigentlich, das sind die sogenannten zionistischen Christen oder auch Freikirchler, die sehen im Staat Israel auch jetzt ein Zeichen des Himmels, dass der Messias, dass Jesus bald kommen wird, er führt sein Volk zurück nach ins heilige Land, nach Palästina, Israel, und sie sehen darin ein Zeichen. Aber hier wird eben auch die Politik mit der Bibel sehr stark verknüpft. Aber jetzt diese, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch vorher, dieser Aufruf der Kirchenführer, da sind alle mit einverstanden gewesen. Die Katholiken und die Orthodoxen und die Protestanten und alle waren damit ein Herz und eine Seele bei diesem Aufruf an Trump, aber das ging einfach doch verloren.
Man fragt sich dann manchmal, welche Einflüsse da noch mit im Spiel sind. Ich denke auch manchmal, man sollte vielleicht doch mehr auf die Kirchenführer vor Ort hören. Wie oft haben sie schon ganz dramatische Entwicklungen vorhergesagt, sei es im Irak, sei es in Syrien. Und die Welt ist taub gewesen für die Einschätzung eben der Kirchenführer. Und dann hat man die Katastrophe gehabt hinterher.
Ja, so ist es genau. Auch die Kirchenführer, auch die Bischöfe in Syrien und im Irak haben schon lange ihre Stimme erhoben. Und wenn man auf die gehört hätte, wäre sicher viel Blutvergießen verhindert worden.
Es gibt Bilder in Bethlehem immer wieder auch an Weihnachten zu kaufen. Da sieht man Maria und Josef vor dem Checkpoint stehen, die von einem Soldaten abgewiesen werden, die nicht nach Bethlehem hinein dürfen. Ist denn Bethlehem, die heilige Stadt Weihnachtens, für die Christen der Region an Weihnachten überhaupt zugänglich?
Also die Christen im sogenannten Palästina, in den palästinensischen Gebieten, brauchen eine Sondergenehmigung. Aber es ist möglich, wenn Sie den Antrag stellen bei den Israelis, bekommen Sie diese Sondergenehmigung. Aber gleichzeitig haben Sie Angst. Ich habe gerade auch vor einer halben Stunde mit einem Priester aus der Westbank gesprochen, der sagte, meine Christen haben jetzt Angst, obwohl sie die Erlaubnis haben, nach Bethlehem zu kommen. Sie haben Angst vor diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen, weil Steine fliegen, weil geschossen wird. Und deshalb sind sie nicht sehr begeistert, jetzt an Weihnachten nach Bethlehem zu gehen.
Was bedeutet denn für Sie und Ihre Familie persönlich, Dr. Fleckenstein, das Weihnachtsfest in solch einer angespannten Situation?
Ja, für mich und für unsere Familie bedeutet das, dass wir auf das Wesentliche blicken dürfen. Dass also nicht die Weihnachtsgans das Allerwichtigste ist, sondern vor 2000 Jahren, dass wir uns einfach da erinnern, gab es auch eine Besatzungsmacht, es gab auch Schwierigkeiten, Maria und Josef fanden keine Herberge. Und das ist eigentlich, dass Jesus in Armut geboren wurde, dass er Mensch wurde, er wurde Menschenkind, damit wir Menschenkinder, Gotteskinder werden. Das bedeutet für uns Weihnachten und darauf konzentrieren wir uns, auf das Wesentliche. Und alle anderen Dinge sind nebensächlich. Der ganze Weihnachtsrummel fällt dabei einfach weg.
In Bethlehem selber, genauso wie bei uns, vielleicht auch wenn wir darüber nachdenken, was das Wesentliche ist. Es ist ja nicht umsonst so, dass gerade in die Weihnachtszeit gleich am Anfang auch zwei Feste gelegt sind, die mit Blutvergießen zu tun haben, nämlich das Stephanusfest und das Fest der unschuldigen Kinder. Also Weihnachten ist einfach mehr als so ein idyllisches Familienfest für uns Christen.
Ja, so ist es wirklich. Ja, das kann man wohl sagen. Denn wie ich schon vorhin sagte, wir sollten auf das Wesentliche schauen. Und Weihnachten ist oft so säkularisiert worden. Auch wenn man die Sendungen sieht und was die ganze Musik auch in den Supermärkten, das ist einfach kommerziell geworden. Weihnachten ist ein kommerzielles, man spricht vom Weihnachtsgeschäft und das ist eigentlich nicht mehr Weihnachten. Weihnachten ist etwas ganz anderes.
Ich denke, wir hören jetzt ein klein wenig Musik. Und dann werden wir doch ein wenig auf das, was Weihnachten im Heiligen Land ausmacht, mal jenseits von der Politik, einfach auch die Besonderheiten des Weihnachtsfestes im Heiligen Land. Wie wird das dort gefeiert? Was sieht da anders aus als bei uns? Auf das alles möchten wir gleich eingehen in dieser Lebenshilfesendung zum Thema zwischen Jingle Bells und Muezzin Weihnachten im Heiligen Land. Gleich geht's weiter. Wir hören jetzt Musik und dann sprechen wir weiter mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Zu dem Thema zwischen Jingle Bells und Muezzin. Weihnachten im Heiligen Land haben wir Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem, dem Herzen des Heiligen Landes, uns zugeschaltet. Karl-Heinz Fleckenstein, jetzt, wo sind Sie am liebsten eigentlich an Heiligabend?
Wo ich am liebsten bin? In meiner Familie natürlich. Gewöhnlich kommen die Kinder alle zusammen mit den Enkelkindern und dann feiern wir miteinander. Mit den Kindern haben wir dann immer auch eine Geschichte erfunden, eine aktualisierte Weihnachtsgeschichte, zum Beispiel der vierte König, wo einer der vierte Weise aus dem Morgenland, der in einer Karawanserei verschlafen hat bis in die heutige Zeit hinein und dann kommt in unsere Zeit und kommt nach Syrien und kommt nach dem Irak und er verschenkt all seine Sachen, die er für Jesus eigentlich aufbewahrt hatte, für den König der Könige. Und gibt weiter, tröstet die Menschen, tröstet die Kinder, gibt ihnen Mut und Hoffnung. Und dann kommt er schließlich in die Krippe von Bethlehem und sieht das Jesuskind und merkt, er hat nichts mehr drin bei seinen Schätzen in seinem Sack und schaut das Kind ganz, ganz traurig an. Und das Jesuskind lächelt ihn an und sagt, du hast mich ja schon beschenkt. In all den Kindern, in all den Menschen, die du gefunden hast, hast du mich beschenkt. Und das ist das große Geschenk, das du mir gemacht hast. Das haben wir dann immer gespielt mit unseren Kindern. Und auf diese Weise wurde dann Weihnachten auch wieder aktualisiert und in unsere heutige Zeit hineingenommen.
In der Familie am liebsten an Heiligabend ist man auch im Heiligen Land. Ich meine, es ist so, dass tatsächlich Weihnachten nicht so die klassische Zeit ist, ins Heilige Land zu pilgern. Zumindest bei uns in Westeuropa nicht. Und bei anderen Kulturen sieht das anders aus. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sehr, sehr viele Filipinos zum Beispiel, die gerne an Heiligabend ins Heilige Land kommen und andere Kulturen. Aber bei uns ist man doch eher daheim in der Familie. Gäbe es jetzt aus der Sicht des Reiseführers dennoch einen guten Grund, Weihnachten mal im Heiligen Land zu erleben?
Ja, natürlich gibt es Gründe genug, denn es ist ja das Land und die Stadt der Geburt Jesu. Und wer die Möglichkeit hat, dann auch die Christmette mitzufeiern in der Geburtsbasilika. Man muss sich vorher schon ein Ticket besorgen, denn das ist gerammelt voll. Es sind dann alle Bänke draußen. Aber es wird dann, das ist ein Erlebnis. Ich habe das auch ein paar Mal schon miterlebt, auch mit Pilgern. Das ist ein Erlebnis, das man nie wieder vergisst, wenn dann die Christmette mit den Patriarchen gefeiert wird und dann anschließend wirklich diese Freude über das Jesuskind da ist. Und man geht in die Grotte hinunter, wo dieser Stern die Stelle markiert, wo Jesus geboren ist. Das ist etwas, das gibt es nur in Bethlehem.
Wir hatten in einer Sendung vor kurzem eine Hörerin, die sagte, es ergebe neue archäologische Erkenntnisse noch über die Geburtsstelle. Da wird unten offensichtlich noch weiter gesucht und gegraben. Wissen Sie da etwas Näheres drüber?
Es wird nicht direkt gegraben, sondern es wird renoviert und restauriert. Denn diese Mosaiken, die ja aus der Kreuzfahrerzeit stammen, die waren ja im Laufe der Jahrhunderte durch den Ruß und durch die Kerzen und durch die Witterungseinflüsse total schwarz und zu. Und die werden freigelegt. Und da hat man auch einen wunderschönen Engel entdeckt, der total verschwunden war. Und das ist kommt die Basilika wieder ein Stück zu ihrem ursprünglichen Glanz. Das ist also eine große Freude für uns alle, wo eine italienische Equipe von Künstlern jetzt diese Mosaiken freilegt und reinigt.
Also es ist nicht so, dass dann hinter der Stelle, wo man bis jetzt immer als Pilger hinkommt, noch mehr zu finden ist?
Nein, man sieht nichts mehr, aber es ist genug da, auch archäologisch genug Material vorhanden, sodass wir sagen können, wir sind hier an der Geburtsstätte Jesu, ist also kein Zweifel. Jesus ist dort geboren, wo schon der Kaiser Hadrian im Jahre 135 über der Stätte der Geburt Jesu einen heidnischen Tempel anlegen ließ, einen Adonis-Tempel. Und davon sind noch Reste auch, noch ein Rest von einem Bogen dieses Tempels vorhanden. Und Kaiser Konstantin, hat hier dann diesen heidnischen Tempel abreißen lassen und baute die mächtige Geburtsbasilika darüber. Also wir haben eine nahtlose Zeugenreihe, auch archäologisch gesehen, von Beweisen, dass wir wirklich hier an der Geburtsstätte Jesu sind. Ja, nicht nur eine Memorialstätte.
Eine ganz, ganz lange Tradition, die bis in die ersten Jahrhunderte zurückreicht. Es sieht jetzt natürlich ganz anders aus als damals, als Maria und Josef da ankamen und das Jesuskind geboren wurde. Das war ja damals ein kleines Dorf, wenn auch mit einer großen Tradition, Bethlehem von dem König David her noch. Ist es denn so, wenn man dort ist und steht, im Heiligen Land, hat man dann doch eine bessere Vorstellung vom Weihnachtsgeschehen oder ist das doch eher durch die vielen Bauten, die dann später gekommen sind, alles überlagert und sieht am Ende doch ganz anders aus?
Ja, man kann sich schon jetzt gut vorstellen. Es gibt ja auch noch zum Beispiel, das gibt ein kleines Städtchen, das heißt Taibe, das ist das Ephraim der Bibel, an dem sich auch Jesus zurückgezogen hat. Und da gibt es noch ein Bibelhaus, ein sogenanntes Bibelhaus, also ein Haus, das zurückgeht auf man kann sagen, auf die römische Zeit, auf die byzantinische Zeit. Da kann man sich gut vorstellen, wie die Herbergssuche auch von Jesus und Maria ausgesehen hat. Denn da gab es, und bis heute noch in diesem kleinen Dorf, gibt es noch ein Gästehaus für die Sippe, für die Großfamilie. Wenn jemand kommt, dann kann er ja nicht im Haus übernachten, wo man nur einen Raum hat und wo man mit seiner Frau und mit den Kindern übernachten. Da gibt es extra ein Gästehaus, ein Obergemach, wo der Gast dann auch übernachten kann. Und darunter sind die Tiere, sein Stall, da kann man das Reittier einstellen, bis auf den heutigen Tag. Und so kann man uns vorstellen, dass Josef ganz gezielt in das Gästehaus des David, der Familie des Davids kam, weil er ja aus dieser Sippe kam. Und jeder sagte, auch ich habe ja das Recht, hier zu übernachten. Und Josef, der mit dem Fingerspitzengefühl sah, hier kann doch Maria das Kind nicht zur Welt bringen in diesem Gewühl. Und er geht nach unten in den Stall, wo die Tiere waren. Und da wurde das Kind geboren. Das war ja auch angenehm und warm, die Tiere wärmten. So können wir uns das besser vorstellen, das Weihnachtsgeschehen im Heiligen Land anhand dieser Gästehäuser, die zurückgehen auf die Urzeit des Christentums.
Also dann hat man auf der einen Seite die heiligen Stätten selber, die so wie große Schmuckkästen überbaut sind von den Kirchen über die Jahrzehnte, auch eine Liebeserklärung der Christen an ihren Gott und an das Geschehen dort, auch als Schutz vielleicht für diese heiligen Orte. Auf der anderen Seite, wenn man aber weiter ins Land hineingeht, kommt man dem Original teilweise doch nochmal ganz nah, wie zum Beispiel da in Taibe in diesem biblischen Haus. Aber wenn wir jetzt dieses Haus zum Beispiel betrachten, dann müssen wir doch sagen, dass diese fromme Tradition, die wir hier haben, der Herbergsuche, wahrscheinlich nicht ganz historisch ist. Ich meine, sie hat eine durchaus theologische und seelsorgliche Bedeutung, wenn wir sagen, da sind Maria und Josef unterwegs und werden überall abgewiesen. Aber vom Geschichtlichen, vom Archäologischen her wird es wohl eher so gewesen sein, wie Sie sagten, dass die beiden dann eben im Haus der Familie ankamen und die Herberge ist nicht ein Hotel oder eine Pension gewesen, wie wir es uns heute vorstellen, sondern eben dieses Gästehaus. Und der Stall war nicht die letzte, sondern vielleicht sogar die beste Wahl.
Ja, genau, so können wir uns das vorstellen. Und wenn man im Heiligen Land lebt, dann kann man diese Herbergsuche eigentlich vergessen. Diese Krippenspiele, die man in Europa auch den Kindern vorspielt und die Kinder spielen das selbst, es ist doch anders gewesen. So gerade, wie ich es gerade geschildert habe. Und das ist eben auch wieder die Gnade des Heiligen Landes, dass wir hier an die Ursprünge kommen und hier wirklich das Original noch erleben dürfen zum Teil.
Kommen wir nochmal zu den Weihnachtsfeierlichkeiten im Heiligen Land. Und das ist ja auch nochmal ganz besonders, weil da eben so viele Konfessionen feiern. Das heißt, Weihnachten dauert im Heiligen Land länger auch als bei uns.
Ja, die Armenier, die feiern bis zum 6. Januar hinein. Und am 6. Januar wird bei denen Weihnachten gefeiert. Und das muss ich eben sagen, das Weihnachtsdatum ist ja keine dogmatische Frage, sondern ist mit der Kalenderzählung verbunden. Denn der alte Kalender, die Orthodoxen, benutzen diesen Kalender, und zwar den julianischen Kalender, der also auch noch auf Kaiser, auf den Cäsar zurückgeht. Und später kam dann der gregorianische Kalender. Und erst im 4. Jahrhundert haben alle christlichen Kirchen die Geburt und die Taufe des Herrn als ein gemeinsames und von einer nicht zu trennendes Fest zunächst am 6. Januar gefeiert. Das Fest der Gottesoffenbarung, das heißt der Taufe des Herrn und der Geburt des Herrn, sie nannten das Fest der Gottesoffenbarung. Und ab dem 4. bis 5. Jahrhundert haben dann fast alle Kirchen aus unterschiedlichen praktischen und kirchenpolitischen Gründen das Fest der Geburt vorverlegt auf den 25. Dezember. Aber der 6. Dezember blieb dann für die Armenier und für die orthodoxen Christen erhalten, denn diese Entscheidung mit dem 25. Dezember geschah bei dem Kirchenkonzil von Chalcedon. Und die armenische Kirche und die Orthodoxen hatten da nicht teilgenommen. Und als dann später diese Beschlüsse des Konzils ratifiziert wurden, sagten die Orthodoxen, da machen wir nicht mit, wir feiern weiterhin unseren Termin auf den 6. Januar.
Das heißt, da geht Weihnachten dann, wenn die einen fertig sind, dann feiern es die nächsten weiter. Ist in der Geburtskirche auch nicht von Nachteil, weil man sich dann dadurch das besser teilen kann. Da feiert man dann nacheinander Weihnachten. Wir werden jetzt gleich nochmal gucken, genau was da auch an besonderen Bräuchen ist im Heiligen Land, die vielleicht anders sind als bei uns. Aber ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, doch die Gelegenheit geben, auch noch anzurufen, sich mit Ihren Fragen zu melden. Vielleicht haben Sie selber auch schon mal Weihnachten im Heiligen Land gefeiert und möchten uns das gerne erzählen. Das können Sie ab jetzt gerne tun unter der Nummer 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung zwischen Jingle Bells und Muezzin, Weihnachten im Heiligen Land. 089-517-008-008. Wir machen hier gleich weiter. Musik gehört haben wir eben genug. Herr Fleckenstein, vielleicht nochmal, wie ist das, wenn jetzt der Heiligabend kommt? Was passiert da in Bethlehem?
Ja, es ist ja so, dass zunächst einmal kann man etwas sehr Erfreuliches sagen, dass die Katholiken und die orthodoxen Christen in der Westbank, also in Palästina, beschlossen haben, gemeinsam die beiden großen Feste zu feiern. Das heißt also, die orthodoxen Christen feiern am 24. mit den Katholiken Heiligabend. Und die Katholiken feiern mit den orthodoxen Christen am orthodoxen Osterfest mit ihnen Ostern. Und das ist schon mal etwas ganz, ganz Wunderschönes und Praktisches.
Das heißt, das ist eine Ökumene, die es in der ganzen Welt so nicht gibt.
Ja, genau. Das ist also ein Zeichen der Ökumene und ein Zeichen der Einheit der Christen, die eine Minderheit darstellen und deshalb also noch mehr sich bewusst sind, wir müssen Sauerteigmenschen sein. Und dann, zum Beispiel ist es dann so, wenn am Weihnachtstag kommen dann die Patriarchen, jeweils am Weihnachtsfest kommt dann der Patriarch von Jerusalem, Bisher war es so, er wurde empfangen am Kloster vor den Toren Bethlehems bei dem sogenannten Kloster Mar Elias vom Elias-Kloster und von dort zog er dann weiter nach Bethlehem mit den Pfadfindern mit Freudensgesängen. Aber heute ist es jetzt so, dass er mit dem Bus oder mit dem Auto fährt bis zur Mauer. Es gibt ja die Mauer in Bethlehem und es ist ein großes Tor, das wird nur einmal geöffnet und zwar an Weihnachten, dass er dann hier durch diese Mauer hindurch fährt bis zum Zentrum der katholischen Aktion. Das ist ein Haus und von dort sammeln sich die Christen mit den Pfadfindern, mit der Jugend und von dort sieht man in einer Prozession singend und betend zur Geburtsbasilika.
Wenn wir Pfadfinder hören, denken wir an unsere Pfadfinder eher für die höchsten vielleicht noch mit Gitarren laufen oder so, aber da ist es so mit Dudelsäcken und Trommeln und so weiter, also ein ganz buntes, munteres Fest.
Ja, so ist es, ja, genau. Und eine ganz besondere, schöne Sache ist ja auch, die auch nach Europa reicht, das sogenannte Bethlehemlicht, ne? Das wird ja auch, das haben die Österreicher, ich glaube, der österreichische Rundfunk hat das irgendwie angeregt schon vor Jahren. Da kommen dann Pilgergruppen aus Österreich und ein Kind, das etwas besonders Gutes getan hat, zum Beispiel war ein Mädchen dabei, wir haben das mal miterlebt, das hat ein anderes Mädchen vom Ertrinken gerettet, das durfte dann in die Grotte hinabsteigen und durfte dann das Bethlehem-Licht anzünden und das wird dann weitergereicht in alle Welt, das Licht von Bethlehem, in dem Bewusstsein, dass keine Dunkelheit der Welt auch nicht das kleinste Licht von Bethlehem auslöschen kann.
Eine wunderschöne Aktion. Wir waren zufällig letzten Sonntag im Kölner Dom und da waren die Pfadfinder, die das Licht von Bethlehem dort übernommen haben. Das kommt ja im Flugzeug an, wird dann verteilt von den ganzen Pfadfindern in den Gemeinden und da gingen diese ganzen Pfadfindergruppen raus mit diesen kleinen Lämpchen, in denen sie das Feuer aus Bethlehem dann eben in ihre Gemeinden trugen. Eine wunderschöne Aktion aus Österreich. 089-517-008-008. Das ist die Nummer zu dieser Sendung zwischen Jingle Bells und Muezzin, Weihnachten im Heiligen Land. Und Frau Krängler ruft uns aus Wiesloch an. Grüß Sie, Frau Krängler. Guten Tag.
Grüß Gott, guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen in der Sendung eine Frage stellen darf an Ihren Gast. Befürchten Sie jetzt Unruhen aufgrund der Aussage von Präsident Trump? Ich habe große Besorgnis und große Sorge zu Weihnachten jetzt in Bethlehem. Und auch in Jerusalem.
Die Unruhen haben ja schon begonnen, nicht? Wir haben ja ständig, jeden Abend sind Unruhen auch in Jerusalem oder in Bethlehem, vor allem dort, wo israelische Soldaten sich aufhalten, an Checkpoints. Da sind jeden Tag Unruhen und wir hoffen und beten, dass diese Unruhen vielleicht gerade an Weihnachten doch, dass die Macht des Himmels stärker ist, um diese Unruhen zu bannen.
Ja, was Sie ja auch ansprachen, dass doch die Politiker mehr auf die Kirchenoberen bzw. Patriarchen hören sollten, dem kann ich nur voll zustimmen. Ich wünsche Ihnen sehr viel mehr Macht, dass Sie das auch rüberbringen können zu denen, die eigentlich alles entscheiden, weil Sie sind ja auch am Volk dran und an den Menschen und Sie kennen die Situation am besten im Heiligen Land. Und ich wünsche mir so sehr und bete inständig, dass keine Menschen sterben müssen jetzt zu den Feiertagen und dass Frieden herrscht, gerade im Heiligen Land und auch anderswo.
Ja, also das Gebet, die stärkste Macht. Ich denke jetzt gerade auch, vor einigen Monaten war das ja auch in Polen, wo Christen eine richtige Gebetskette gebildet haben zu den verschiedenen Grenzen von Polen, haben den Rosenkranz gebetet, haben gesungen und haben eine Lichterkette gebildet. Das würde ich unseren Hörern auch ans Herz legen, wir alle miteinander, mit uns hier in dem Heiligen Land, dass wir diese Gebetskette halten, dass wir gleich ein Gesetz zum Rosenkranz am Tag beten für den Frieden im Heiligen Land, dass wir eine Kerze anzünden, Maria bitten, sie ist ja die Fürbitterin auch bei ihrem Sohn, dass uns der Frieden geschenkt wird, denn der Frieden ist ein Geschenk des Himmels, der ist wirklich hier nicht machbar durch Menschen, der kann uns wirklich nur geschenkt werden.
Ich werde das jetzt so übernehmen, wie Sie das angesprochen haben und werde heute gleich damit beginnen und auch innerhalb der Familie und im Freundeskreis. Und ich bedanke mich und wünsche Ihnen eine gesegnete, friedliche Weihnacht. Ja, eigentlich uns allen und der ganzen Welt, egal welche Religion. Wir sind alle Menschen und von Gott gekommen und ich hoffe, dass wir das alle mal irgendwann verstehen werden.
Ja, wir sind alle Kinder, Brüder, genau.
Ja.
Ihnen vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie jetzt auch diese Anregung ernst nehmen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten.
Auf Wiedersehen. Danke.
Danke, Frau Kringler. Alles Gute nach Wiesloch, 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung. Herr Fleckenstein, gibt es denn solche Initiativen, auch Gebetsinitiativen? Eben, ich dachte mir gerade, so eine Kette, gibt es sowas auch in Bethlehem?
Ja, das gibt es. Es gibt hier die Madonna von der Mauer. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Direkt am Checkpoint in Bethlehem hat ein Künstler aus England hat eine Ikone angebracht, die Madonna von der Mauer. Also Maria dargestellt ist, die segnet. Sie segnet beide Völker. Sie segnet das palästinensische Volk und sie segnet auch das jüdische Volk. Und sie ist aber traurig, sie weint. Und gleichzeitig sieht man auch einen Blick durch diese Mauer, einen Blick ins himmlische Jerusalem. Und das gibt uns auch Hoffnung. Und da kommen immer wieder Menschen hin, jeden Tag eilen dort hier Menschen, beten dort an der Mauer, beten den Rosenkranz. Auch manchmal sogar Pilgergruppen gehen dorthin und halten sogar den Gottesdienst, die Messe an dieser Mauer. Es wird allmählich zu einem Heiligtum, unsere liebe Frau von der Mauer. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass das Gebet wirklich auch Mauern sprengen kann. So wie eine Blume auch allmählich in einem Asphalt einen Riss bewirkt und die Blume setzt sich durch und der Asphalt wird gesprengt. So glauben wir auch, dass das Gebet, vor allem die Mauern in unseren Herzen, das ist ja noch viel schlimmer als die Mauern aus Stein, dass die Mauern in unseren Herzen, die Hass sind, die Angst sind, all diese Mauern, dass die gesprengt werden und dass wir doch uns als Brüder und als Kinder Gottes entdecken, auch für beide Völker hier in diesem Land.
Ja, ein schönes Bild eben von dieser kleinen, zarten Pflanze, die wirklich auch Mauern sprengen kann. Ich möchte nun Frau Manuela von Habsburg begrüßen. Grüß Sie Gott an dieser Sendung.
Ja, ich danke vielmals, vor allem unserem Herrgott, dass ich jetzt durchkommen durfte. Bei meinem Kühlschrank abtauen hier, es reißt mich gerade. Und ich habe heute in der Früh schon darauf gewartet, dass diese Sendung kommt. Und ich sage erstmal Dankeschön, dass Sie sich an das Thema ranwagen, dass Sie Zuversicht streuen hier, beide. Und das ist ganz klar mit der Telefonstörung, das gehört dazu dann, wenn es was Gutes ist, gell? Und das andere war das, ich habe diese Madonna mit dem Herrn Fleckenstein damals anschauen dürfen auch und voll brennt mein Herz jetzt, das auch zu sagen. Ich bin ganz und gar zuversichtlich, dass alles, was großen Wirbel macht, natürlich auch ganz tiefe, gute Früchte hinten dran hat, dass wir uns da nicht ablenken lassen sollen. Sie haben das großartig erklärt, Herr Fleckenstein, dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren soll, dass Jesus kommt, er ist da sozusagen und er wird immer alles im Griff behalten, wie es auch immer nach außen hin ausschauen muss. Wir sind voll im biblischen Rhythmus, lassen uns nicht rausbringen und was mit dem Bethlehemlicht angeht, sage ich einfach, es möge jetzt brennen zu aller Zeit in allen kleinsten und größten Stellen dieser Welt, damit dieser Friede, den Gott nur geben kann, irgendwo auch seinen Fuß immer fassen wird und ergreifen wird, wer auch noch nicht bekehrt ist. Und ich sage einfach, diese Heiligen, die für Israel ganz besonders stehen, voran die Apostel und da in der Nähe von dieser Madonna ist zum Beispiel die heilige Miriam von Abilene, mögen wir sie alle hernehmen und diese starke Waffe der Anrufung der Heiligen und so wird ganz viel im Tiefen bewirken. Und auch wenn wir gar nichts nach außen hin sehen, sind wir die Mächtigen hier.
Meine Wähler, dazu können wir nur Ja und Amen sagen.
Amen. Ich grüße euch von Herzen auf diese Weise. Alles Gute, Gottes Segen.
Ja, danke, Gottes Segen. Gottes
Segen. Dankeschön. Ja, das ist die Macht, auf die wir am Ende vertrauen. Es gibt ja auch eine sehr schöne Initiative immer zu Weihnachten, die von den deutschen Benediktinern auf dem Zionsberg ausgeht. Die gehen ja auch immer in so einer Gebetswallfahrt nach Bethlehem in der Heiligen Nacht und tragen dort eben Gebetsanliegen von Menschen aus aller Welt hin. Auch so eine Initiative, die eben auf dieser anderen Logik basiert.
Ja, genau. Das ist also auch eine ganz wunderschöne Sache. Die pilgern dann in der Nacht von dem Zionsberg nach Bethlehem und tragen dann all die Wünsche und die Bitten und Anliegen, die die Menschen ihnen zugeschickt haben, legen sie dann in der Grotte ab und schenken sie sozusagen als Weihnachtsgeschenk dem himmlischen Kind.
Von dem Fest in der Geburtskirche, in der Geburtsbasilika haben Sie schon erzählt. Es gibt ja noch einen anderen Ort, der an Weihnachten ein Zentrum des Geschehens ist, nämlich die Hirtenfelder. Was passiert dort an Weihnachten?
Ja, auch an den Hirtenfeldern. Auch dort wird die Messe gefeiert. Wir waren schon ein paar Mal auch dabei. Das ist dann immer ein deutscher Pater von der Flagge Latia, vom Bibelinstitut, Studium Biblicum Franziskanum in Jerusalem. Der feiert dort für die deutschsprachigen Menschen, die im Heiligen Land leben, die Christmette um 12 Uhr in einer Grotte auf dem Hirtenfeld. Also auch das ist Weihnachten. Wir haben das mal erlebt, ganz stark im Jahre 2000. Jahre 2000, da kamen Tausende von Menschen zusammen, strömten zusammen auf den Hirtenfeldern, brannten da die Lichter und die Feuer und viele Menschen, viele Priester haben Beicht gehört und dort wurde ein Gottesdienst gefeiert. Das war also um die Jahrtausendwende. Alle hatten große Hoffnung, aber dann kam ja die Intifada und hat dann all dieses Feuer wieder ausgelöscht. Aber in den Herzen der Menschen hat es weiter gebrannt, da bin ich ganz sicher.
Auf den Hirtenfeldern ist ja nicht nur die deutsche Messe, sondern da gibt es dann die Christmetten von ganz, ganz, ganz vielen Pilgergruppen aus aller Herren Länder, die dort in den verschiedenen Grotten, die es dort gibt, die Christmetten feiern. Das hat auch was wirklich von Universalkirche, von Einheit über alle Grenzen hinweg.
Ganz genau. Es gibt ja die Hirtenfelder, gibt es auch die orthodoxen Seite der Hirtenfelder, auch da sind Gottesdienste, geht sogar zurück auf Kaiserin Helena, die da eine Kirche schon errichtet hat. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache, dass man auch dort die Botschaft der Engel immer wieder verkündet bei dem Gottesdienst auf den Hirtenfeldern. Frieden den Menschen, guten Willens auf der ganzen Welt, auf Erden. Und wir glauben daran, dass dieser Friede letztlich uns doch vom Himmel geschenkt wird. Denn die Engel haben es uns ja zugesagt. Also der Friede wurde uns ja zugesagt. Aber wir müssen halt Geduld haben, er wird kommen. Und wir müssen unseren Teil auch ganz voll und ganz dazu beitragen.
Wenn man so in die Straßen von Bethlehem schaut und auch in die Altstadt von Jerusalem, da sieht man oft eben so ganz viele Neonlichterketten. Es gibt eben auch viele Weihnachtsmänner. Also für deutschen Geschmack ist das wahrscheinlich eher kitschig oder es wirkt auch oft so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Ist das so, dass dort doch diese amerikanische Kultur einigen Einfluss hat?
Ja, diese amerikanische Kultur, die Disneyland-Kultur, kann man sagen, der American Touch mit dem Weihnachtsmann, der ja nichts mehr mit dem heiligen Nikolaus zu tun hat, die dann herumrennen und mit einer Glocke in der Hand. Also das hat mit dem heiligen Nikolaus nichts zu tun. Aber gerade wir, die wir im heiligen Land leben, und neben Bethlehem gibt es ja ein Städtchen, das heißt Bejala. Und dort gibt es die Nikolauskirche. Und unter dieser Nikolauskirche eine Grotte. Und da hat der heilige Nikolaus als Mönch einige Zeit gelebt, bis er dann Bischof wurde von Smyrna, heute in der Türkei. Und da die Geschichte kennt man ja, dass er gesehen hat, wie ein armer Mann seine Kinder, seine Töchter verkaufen musste, weil er kein Geld hatte, weil er am Verhungern war. Er musste sie praktisch verheiraten, aber gegen Geld und gegen ihren Willen und gegen seinen Willen. Und das hat der heilige Nikolaus gemerkt und hat dann einen Sack voll Geld sozusagen ins Fenster hineingeworfen von diesen Menschen, sodass also auch die Töchter nicht zwangsverheiratet wurden. Von da geht es ja zurück auf den heiligen Nikolaus und dann hat man natürlich den Weihnachtsmann daraus gemacht. Aber das ist das Ursprüngliche. Und dort Bejala, dieses kleinen Städtchen, dort wird der heilige Nikolaus doch richtig verehrt als der San Nicola. Und sie nennen ihn, der ist der Vater von Bella. Und sie wissen auch, dass er gerade auch in kriegerischen Auseinandersetzungen, dass er sie bewahrt hat. Also echte Bewahrungen auf die Fürbitte des heiligen Nikolaus. Und da kommen wir auch wieder zu den Quellen zurück, zu den Ursprüngen des heiligen Nikolaus.
Also es gibt diese Ursprünge, aber selbst in der Geburtsstadt Jesu muss man sich so ein bisschen innerlich durchsetzen gegen diese Einflüsse eines sehr kommerziellen Weihnachtsfestes, das so eben aus Amerika herübergeschwappt ist.
Ja, das stimmt und das gibt es auch. Da rennen auch die Weihnachtsmänner in Bethlehem herum. Wie gesagt, das hat nichts mit Nikolaus zu tun. Ne? Das ist Disneyland, American Touch.
Ich erinnere mich daran, dass wir vielleicht als Deutsche auch ein wenig puritanischer sind und da uns mehr zur Wehr setzen, wenn ich an die ganzen vielen Pilgergruppen aus den Philippinen denke. Die haben wunderbar Christmette gefeiert, wirklich sehr charismatisch zum Teil und hatten trotzdem so blinkende Weihnachtsmannmützen alle auf dem Kopf. Andere sehen das nicht ganz so, ich würde mal sagen, so eng wie wir Deutschen.
Ja, das hat sich jetzt einfach durchgesetzt. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich habe das jetzt auch ein bisschen miterlebt, zum Beispiel in einem Altenheim hier in Bethlehem. Eine Gemeinde von Jerusalem, die Jugend einer Gemeinde, von der Jakobusgemeinde, kamen mit einem Bus, ich habe das also wirklich sehr, sehr miterleben dürfen, mit dem Bus in dieses Altenheim und haben alle diese Zipfelmützen aufgehabt und die haben den alten Leuten auch eine Zipfelmütze aufgesetzt, diese rote, und haben gesungen mit ihnen. Und das war einfach eine Freude zu sehen, wie die alten Menschen mit dieser jungen Jugend getanzt haben, gesungen haben, sich gefreut haben. Das ist ja auch ein Stück Weihnachtsfreude und da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Das ist ja nur positiv.
Genau, das sind die äußeren Merkmale. Zu viel Gewicht sollten wir ihnen vielleicht auch nicht beimessen, habe ich mal dort gelernt. Jetzt noch eine heilige Stätte haben wir noch nicht angesprochen, die vielleicht weniger bekannt ist. Das ist die Stelle, wo man sagt, dass Maria auf Flucht mit dem Säugling Jesus sich niedergelassen habe und beim Stillen sei ein Tropfen Milch auf den Boden gefallen und hat die Steine dieser Grotte, wo sie saß, weiß gefärbt, in nur einen Steinwurf entfernt von der Geburtskirche, jetzt die Milchgrotte genannt. Was hat es damit heute auf sich?
Ja, die Milchgrotte wird auch verehrt als das Haus von Maria und Josef, denn es steht ja, man muss sich ja mal vorstellen, die könnten ja nicht die ganze Zeit, Josef und Maria, in diesem Stall bleiben und in diesem Gästehaus, wo so viel Betrieb war. Und wenn man das Evangelium bei Matthäus liest, da heißt es, dass die Weisen aus dem Morgenland, sie betraten das Haus. Sie betraten nicht den Stall, das Haus. Und da haben wir eine alte Tradition, dass Maria und Josef diese Wohngrotte, es gab also auch Wohngrotten, die häuslich eingerichtet waren, dass Maria und Josef mit dem Kind einige Zeit dort gelebt haben und dass eben auch die Magier in diese Grotte kamen, in diese Wohngrotte und dort ihre Gaben brachten. Und wie Sie schon sagten, die Tradition sagt, dass Maria beim Stillen etwas Milch vergossen hat und dann wurde die Grotte weiß. Bis vor einigen Jahren gab es dort einen Pater, ist inzwischen leider schon gestorben, vor 2 oder 3 Jahren, der all diese Gebete und Gebetsanliegen und Gebetserhörungen gesammelt hat. Das heißt, es kamen Frauen, die keine Kinder bekommen konnten oder Frauen, die Schwierigkeiten hatten bei der Geburt oder Kinder, die krank waren. Und er hat ihnen von diesem Kalk etwas, von diesem Pulver gegeben mit einem Gebet dazu. Und er bekam dann Briefe und Anrufe und aus der ganzen Welt, wo Menschen erhört wurden. Und insofern ist also diese Milchgrotte bis heute lebendig, ein lebendiger Ort der Begegnung mit Jesus und mit Maria.
Eigentlich auch ein schönes Bild, nicht so ein kleiner Tropfen Heil, der bis heute fortdauert in seiner Wirkmacht. Also auch das hat etwas vom Weihnachtsgeheimnis in sich, eben diese Milchgrotte direkt neben der Geburtsbasilika. Heute ist das ein Ort der Anbetung.
Ja, es ist ein Ort der Anbetung. Seit einigen Jahren wurde ein Kloster errichtet, ein Anbetungskloster. Und da sind Schwestern von Südamerika, die dort Tag und Nacht Anbetung halten, auch beten für den Frieden im Heiligen Land. Also das ist auch eine Gebetskette, die sicher auch in der Lage ist, auch die Mauern zu sprengen. Und das ist noch ein weiterer wunderbarer Beitrag an der Milchgrotte, diese ständige Anbetung Jesu.
Zwischen Jingle Bells und Muezzin, Weihnachten im Heiligen Land. Den Muezzin haben wir noch gar nicht angesprochen, Herr Fleckenstein. Wie ist das so, wenn man dann eben in dieser inzwischen muslimischen Mehrheit in Bethlehem Weihnachten feiert? Ist das gut akzeptiert auch von der muslimischen Mehrheitsbevölkerung?
Ja, das ist schon akzeptiert. Also die Christen und die Muslime, sie versuchen schon auch miteinander da wirklich in Frieden zu leben. Und wenn der Muezzin ruft, das wird akzeptiert und wird geschätzt. Ich erinnere mich noch daran, als ich glaube, es war Johannes Paul II. Ins Heilige Land kam und während dem Gottesdienst plötzlich fing der Muezzin an zu rufen und dann sagte der Patriarch, das ist jetzt, wir wollen jetzt auch den respektieren, wir wollen jetzt mal in Stille halten. Er ruft auch zum Gebet und wenn der fertig ist, dann wollen wir wieder unser Gebet weiterführen. Also das ist einfach, man respektiert sich und achtet sich in seiner Andersart und schließlich sagt man, wir beten ja alle den gleichen himmlischen Vater an, den gleichen Gott.
Dr. Fleckenstein, wenn Sie jetzt dieses Jahr 2017, kurz vor 2018 gefragt werden, was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Was würden Sie da antworten?
Da würde ich spontan antworten, ich wünsche mir das, was die Engel auf den Feldern gesungen haben. Frieden im Heiligen Land, Frieden in der ganzen Welt. Das ist mein Herzenswunsch. Einen anderen Wunsch habe ich nicht.
Zum Ende der Sendung ein ganz kurzer Hinweis. Karl-Heinz Fleckenstein hat ein Buch veröffentlicht, Berge im Land der Bibel. Das ist das neueste Buch. Er hat ja schon mehrere geschrieben, wo sich Himmel und Erde berühren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch ausgerechnet genau über die Berge der Bibel zu schreiben?
Ja, weil man ja die Berge der Bibel hier immer wieder vor sich hat. Wir führen ja mit meiner Frau zusammen, führen wir ja Pilgergruppen zu den heiligen Städten und auch zu den Bergen der Bibel, zum Beispiel auf den Karmel, nicht, oder auf den verschiedene Berge. Und da ist mir bewusst geworden, dass von jeher der Mensch fasziniert ist von der Schönheit der Berge. Er ist beeindruckt von ihrer Mächtigkeit und fühlt sich herausgefordert, sie zu bezwingen. Und dass eben auch man in gewisser Hinsicht Gott näher ist. Natürlich wohnt Gott nicht nur auf den Gipfeln der Berge, aber auch dort kommt das Große und Erhabene des Schöpfers in besonderer Weise zum Ausdruck. Denken wir nur an die Übergabe der 10 Gebote auf dem Berg Sinai oder oder auch verschiedene andere Berge auf dem Berg Zion, nicht wo der Tempel stand. Und verschiedene andere Bergmotive, die Verklärung des Herrn auf dem Berg. All das hat mich bewegt und wo man einfach sich bewusst macht, die Berge sind ein besonderer Ort der Einsamkeit, der Stille, wo man Gott in besonderer Weise nahe kommen kann. Und deshalb habe ich versucht, dieses Buch zu schreiben, Berge der Bibel im Heiligen Land, wo Himmel und Erde sich berühren.
Berge im Land der Bibel, wo sich Himmel und Erde berühren, das ist das Buch erschienen im B&B Verlag aus Heiligenkreuz. Herzlichen Dank, Karl-Heinz Fleckenstein, für Ihre lebendigen Berichte aus dem doch wieder so unruhigen Bethlehem. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben über Weihnachten im Heiligen Land und das Besondere, was man dort erleben kann. Wir schließen uns gerne unserer Hörerin an, die dazu aufgerufen hat, jetzt doch ganz intensiv für ein friedliches Weihnachtsfest zu beten. Das wünschen wir Ihnen wirklich von ganzem Herzen, Ihnen, Karl-Heinz Fleckenstein, Ihrer Frau Luisa und auch all den anderen Christen im Heiligen Land. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen.
Ist gerne geschehen. Mit großer Freude bin ich immer wieder dabei für unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Auch Ihnen wünsche ich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesegnetes und frohes neues Jahr. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen und gesegneten Adventstag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.